Herzlich willkommen zum Bipel Messeradio zur Spiel 2024. Präsentiert von Bipel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk.
So, dann herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Messeradios. Auf der Road to Essen habe ich, Alex vom Brettspielhamster, auch heute wieder einen ganz spannenden Gast zum Interview geladen. Und bei mir ist Friederike Wese vom Moses Verlag. Hallo Friederike, stell dich doch mal kurz vor.
Hallo zusammen, ich freue mich sehr, dass ich hier bin und hier sein darf. Ich bin quasi zuständig beim Moses Verlag für das ganze Marketing und die Presse, also alles, was mit Werbemitteln und Pressearbeit, Katalogen, Anzeigen, Prospekten, Flyern, Social Media, Online-Shop und so weiter alles zu tun habe, das erledigen wir hier mit meinem Team zusammen und eben natürlich auch die Messen und deswegen auch die Spiel und deswegen sitze ich heute hier und darf ein bisschen drüber sprechen, da freue ich mich sehr.
Das klingt ja richtig abwechslungsreich. Was hat dich denn in die Welt des Verlagswesens geführt? Bist du selber eine Gamerin?
Erstmal gar nicht. Ich habe, wie wahrscheinlich viele, die irgendwie in Verlag später kommen, Germanistik studiert habe dann parallel in der Buchhandlung gearbeitet und habe dann bei einem Verlag in Frankfurt erstmal ganz klassisch in der Pressearbeit angefangen mit dem Volontariat und bin dann übernommen worden, habe dann auch in einem anderen Verlag Pressearbeit gemacht und bin dann, tatsächlich ist das schon fast 18 Jahre her, bei Moses gelandet und habe seitdem auch den Teil Werbung mit im Portfolio sozusagen. Also der ganze Bereich, der jetzt eigentlich den Großteil meiner oder unserer Arbeit ausmacht, eben Messen, Werbemittel und so weiter, ist alles dazugekommen. Also ich komme eigentlich vom klassischen Buchverlag, allerdings bin ich jetzt schon seit, wie gesagt, 18 Jahren bei Moses und da ist es ja nun deutlich mehr als nur Bücher, eben auch die Spiele und deswegen ist es da so ein bisschen dem Portfolio des Verlags geschuldet, dass ich mich jetzt auch seit vielen Jahren schon mit Spielen beschäftigen darf.
Darfst du denn auch spielen neben der Pressearbeit?
Ja, wir haben tatsächlich einen regelmäßigen Spieletermin im Verlag, wo man immer mal entweder schon erschienene Spiele, aber eben auch vielleicht mal einen Prototyp oder so anspielen kann, dass die Spieleredaktion mal was testen kann an uns. Wir was testen, dass wir auch ein bisschen besser Bescheid wissen, was da jetzt sozusagen bei denen in der Pipeline ist, woran die gerade was entwickeln. Und natürlich vor den Messen testen wir natürlich oder spielen wir nochmal alles durch, was sozusagen dann da im Fokus steht, damit da alle auch gebrieft sind und fit sind, genau.
Mhm. Ja, das habe ich hatte ich jetzt schon fast gedacht, wollte aber sicher gehen, dass ich das nicht nur annehme, denn ich dachte mir auch, ich kann mir vorstellen, dass es eine große Herausforderung ist, gerade in einem Verlag, der auch viele Generationen anspricht, da immer up-to-date zu sein und sich zu überlegen, also welche Spiele haben wir und wie bringen wir die an das Kind, an den Mann, die Frau, an den Oma oder an Oma und Opa, um es mal ganz blöd zu sagen. Und ich habe mich aber tatsächlich gefragt, wie verändert sich denn euer Marketingansatz je nach Generation, die ihr ansprechen wollt?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen unsere Herausforderung die ganze Zeit, dass wir eine wahnsinnig breite Zielgruppe haben mit unserem sehr breiten Produktsortiment und eigentlich ja jeden irgendwie ansprechen und abholen wollen. Deswegen, also ist ja so ein bisschen so eine Frage, also ne, auf der Spiel sieht unser Stand komplett nach unseren Spielen aus. Da wird man, wenn man es nicht weiß, nicht vermuten, dass wir auch noch Flummis und Deko-Artikel im Programm haben. Auf der Frankfurter Buchmesse zum Beispiel präsentieren wir unser ganzes Sortiment. Das heißt, wenn man da auf unseren Stand geht, sieht der völlig anders aus und man sieht wirklich die anderen Sparten eben genauso stark. Und auf den Messen wie Nordstil und Trendset, das sind die Ordermessen für den Geschenkartikelbereich, da sind dann die Spiele schon wieder fast eher ein bisschen im Hintergrund. Also da richten wir sozusagen jetzt nur am Beispiel Messen gesprochen, richten wir es natürlich immer darauf aus, wer so gerade da ist, ne, sozusagen.
Mhm. Genau. Und Moses, du hast es ja eben schon angedeutet, hat ein sehr, sehr breites Sortiment von Flummis über Spiele, Bücher, Geschenkartikel im Allgemeinen, Lernspielzeug. Aber bei all dieser Diversität in eurem Produktportfolio, was macht denn den Kern von Moses aus? Was würdest du sagen?
Also es ist tatsächlich nicht auf einen Kern zu reduzieren, weil es sind so drei Säulen, sagen wir immer, auf denen wir quasi stehen. Das ist einmal eben das Programm Spiele und Wissen. Also zu den Spielen gehören dann auch noch die Denksporttitel, die wir haben, die Quizze, also einfach so, ne, die, ohne Spielmechanismus, dass man einfach Frage, Antwort, so wie Pocket Quiz ist da zum Beispiel der Klassiker oder auch Quizze zu bestimmten Themen. Das ist ein Bereich. Dann gibt es den Bereich, der heißt bei uns Geschenke und Design. Das sind alle Artikel, die eher für Erwachsene sind. Das können Papeterie-Sachen sein, das sind alle Sachen rund ums Lesen. Wir haben die Reihe Librix. Das ist jetzt halt gerade auch ein sehr, sehr großer Trend, dass man eben zu seinem Buch auch noch irgendwie ein schönes Lesezeichen, eine Büchertasche, eine Leselampe und so weiter alles hat und verschenkt. Natürlich sind es auch immer alles gute Geschenkideen, auch für Leute, die unterwegs sind. Also wir haben auch eine Reihe mit Reiseartikeln. Genau, also alle Geschenkanlässe sozusagen versuchen wieder abzudecken für die Erwachsenen. Und dann haben wir den großen Bereich Kinderwelt. Der wird sozusagen angeführt von unseren zwei sehr starken Reihen Expedition Natur und Phänomint. Wie du gerade schon gesagt hast, so ein bisschen ne, spielerisch lernen, Wissensvermittlung, das kann in Form von Büchern oder wir machen es fast immer lieber auf Karten sein, aber eben auch mit unseren sogenannten Non-Books. Wir kommen ja aus dem klassischen Buchhandelskundenstamm, auch wenn sich das mittlerweile sehr ausgeweitet hat, aber das heißt bei uns sind immer noch Non-Books. So alle Accessoires, die man braucht, um eben draußen ein Abenteuer zu erleben, Pflanzen zu bestimmen, Dinge rauszufinden, naturwissenschaftliche Phänomene nachzubauen mit küchenüblichen oder haushaltsüblichen Utensilien in der Küche. All diese Dinge. Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar Themen, so wie Dinos oder Pferde oder Krabbelkäfer fürs Kindergartenalter, also die sozusagen sehr von der Gestaltung leben, also die einfach speziell die Kinder ansprechen, die jetzt Dinos mögen oder die sich gerne mit Pferden beschäftigen oder so. Das sind dann sozusagen verschiedene Artikel, die darunter gefasst sind. Und wir haben natürlich auch ganz klassisch, wir sind ja auch tatsächlich eben immer noch ein Verlag, haben wir auch das klassische Kinderbuch, allerdings auch nur Sachbücher, wir machen nichts Literarisches, die einfach dann, ja genau, spielerisch und schön ein bisschen Wissen vermitteln für die Kinder.
Ich sehe schon, Bildung spielt bei euch eine große Rolle. Wie findet man denn das Gleichgewicht zwischen Bildung und Unterhaltung in euren Produkten? Also wie macht ihr das?
Uns ist es immer wichtig, dass man beides vereint. Also ne, bei uns wirst du nie irgendwelche trockenen Sachbücher finden, wo man einfach irgendwie stumpf was erklärt, sondern es ist immer mit einer Idee mehr, das ist ja auch unser Motto, eine Idee mehr, verbunden, dass man das irgendwie durch ein Experiment rausfindet oder durch eine Bastelsache, wo man das sozusagen dann nachbastelt und sich angucken kann. Also so leben eigentlich, davon lebt eigentlich unser Programm, dass wir immer überlegen, wie kann man das denn möglichst einfach so erklären, dass man es eben nachmachen kann und dann versteht man es auch viel besser.
Mhm. Apropos machen, wir Spieler sind ja auch immer so, wir wollen irgendwas zum Anfassen und irgendwas zum Tun haben. Und ich habe bei euch in der Spiel-App gespickt und da steht bei eurer Verlagsbeschreibung unter anderem, dass Spiele ein guter Ausgleich zum ansonsten immer digital werdenderen Alltag sind. Ich habe jetzt schon rausgehört, ihr wollt uns in die Natur locken, ihr wollt uns durchaus auch ins Buch locken. Wie ist es denn mit der Brettspielbranche? Wie schafft ihr es da im Zuge der Digitalität, uns noch ans Brett zu locken?
Also ich finde es, merkt man bei sich selber, aber auch wenn man sich so umhört, immer mehr, dass gerade wenn man, also so diese bildschirmfreie Zeit, ne, oder so, wie heißt das, bei Erwachsenen heißt es irgendwie anders, komme gerade nicht auf den Begriff, dass man wirklich versucht, das Handy auch mal wegzulegen und mal irgendwie nicht ständig nur online verfügbar zu sein, dass das immer wichtiger wird und so ein bisschen Me-Time-mäßig auch, ne, also dass man irgendwie, es ist jetzt wirklich mal ohne digitale Ablenkung. Und da finde ich Spielen ein ganz hervorragendes Element, weil ich meine, man kann nur nicht immer rausgehen, weder zu allen Jahres- noch zu allen Tageszeiten und bringt die Leute an einen Tisch und man spielt. Und ich merke das immer selber, man muss sich ja manchmal, wir sind jetzt auch nicht so die Familie, die jetzt ständig spielt, aber wenn man dann sagt, komm, wir machen mal heute Abend, lassen wir mal die Kiste aus und wir machen mal holen mal ein Brettspiel raus oder ein Kartenspiel, dann irgendwie gehen alle glücklicher hinterher ins Bett, weil man irgendwie so denkt, man hat noch einen schönen gemeinsamen Abend gehabt und nicht einfach nur stumpf auf einen Bildschirm geguckt. Selbst wenn man das zusammentut, ist es ja noch nicht das Gleiche, wie jetzt ein Spiel zu spielen. Und das finde ich eine ganz tolle Sache bei Brettspielen. Und deswegen finde ich das toll, dass wir das auch schon seit langer Zeit so im Portfolio haben. Genau.
Ich glaube, Digital Detox ist das, was du meintest, oder?
Genau.
Das hat bei mir auch gedauert.
Genau, Digital Detox. Box. So hieß. Bei Kindern heißt es irgendwie bildschirmfreie Zeit oder so. Also jedenfalls das.
Ja, und gut, diese Folge ist natürlich auch digital, aber wir hoffen, dass sich vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer dabei auch vielleicht auf einem Spaziergang befinden. Vielleicht sitzen sie auch gerade im Auto auf dem Weg zur Spiel. Und das ist eine gute Gelegenheit, auch tatsächlich darüber zu reden, dass wir ja alle auf die Spiel wollen. Und da die Spiel jetzt in 2 Wochen, das kann man ja mal verraten, dass wir gerade 2 Wochen vor der Spiel diese Folge aufnehmen, da seid ihr sicher mitten in der heißen Phase der Vorbereitung. Und ich habe mich gefragt, welche besonderen Herausforderungen es denn birgt, sich für so eine große Messe als Verlag vorzubereiten.
Ja, das ist natürlich immer ganz viel zu organisieren. Wir haben diesmal auch, sind wir in einer anderen Halle als letztes Mal. Das ist auch immer noch so ein bisschen, wo man dann nicht genau weiß, okay, wo ist jetzt, welcher Gang ist eigentlich jetzt der, wo mehr Leute langgehen? Wie laufen die Leute? Wie kommen die auf den Stand? Also allein das war jetzt schon diesmal, wenn man am gleichen Standort ist wie letztes Jahr, dann weiß man ungefähr, wie das so geht. Das ist jetzt alles ein bisschen neu, weil letztes Jahr war auch schon neu, weil da hatten wir ja auch schon, waren die Hallen ja auch schon anders aufgeteilt. Mhm. Wir haben unseren ganzen Stand auch nochmal umgestrickt. Da kommen wir bestimmt ja gleich auch noch drauf zu sprechen, auf unser Highlight Sebastian Fitzek Underground. Das ist diesmal unser absolutes Highlight und so wird auch der Stand aussehen. Also wir haben die ganze Rückwand nochmal komplett grafisch neu gemacht. Dann überlegt man natürlich, was man noch den Besuchern, Besucherinnen Gutes tun kann. Also wir haben sogar noch eine extra Sonderkarte für Underground. Wir machen noch ein Gewinnspiel. Solche Aktionen überlegt man dann natürlich, um da wirklich einen schönen runden Messeauftritt hinzulegen. Man muss natürlich überlegen, wie viele Spiele nehmen wir mit, welche überhaupt, wie viele von jedem, reicht das dann nicht, dass wir ausverkauft sind? Wie viel haben wir überhaupt noch hier? Vielleicht muss ich noch welche von unserem externen Lager kommen lassen vorher. Das muss alles gepackt werden auf die Paletten mit sämtlichen Werbemitteln. Da muss man natürlich eine Kasse programmieren. All solche kleinen Dinge, die dann irgendwie, wenn es einmal läuft, selbstverständlich sind, aber die man natürlich vorher alle denken muss.
Wow. Wie kommt es denn, dass ihr jetzt an einem anderen Stand seid und vor allem, wo finden wir euch denn jetzt?
Ihr findet uns in Halle 5. Letztes Jahr waren wir in der 3. Jetzt sind wir in 5, A220. Mhm. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt in der Halle 5 sind, weil das war letztes Mal noch so ein bisschen, da haben die, glaube ich, auch das Hallenkonzept ja eben komplett neu aufgesetzt und wir wollten eigentlich letztes Jahr schon in die 5 und freuen uns jetzt sehr, dass das für dieses Jahr geklappt hat.
Ah, sehr gut. Das passt wahrscheinlich einfach nochmal ein bisschen besser auf die Zielgruppe für Halle 5.
Genau, ganz genau. Also wir haben uns ja dann letztes Jahr auch die anderen Hallen angeguckt und haben auch gemerkt, so eigentlich gehören wir doch tatsächlich eher in die 5 oder vielleicht die 6, aber jedenfalls nicht in die 3, wo wir letztes Mal, oder 2 waren wir, glaube ich, ich weiß schon gar nicht mehr. Jedenfalls sind wir jetzt da, wo wir hinwollen. Sehr schön.
So soll's sein. Und jetzt hast du uns schon das erste Highlight angeteasert. Stell uns doch mal Underground, euer neues Spieler-Highlight, ein bisschen genauer vor. Was erwartet uns? Was hat Sebastian Fitzek sich wieder Gruseliges überlegt?
Ja, sehr gerne. Ich hol mal ein bisschen weiter aus, weil da werden sich auch die Leute, die schon länger zur Spiel gehen, wahrscheinlich dran erinnern können. Wir haben 2016 Safehouse auf den Markt gebracht. Das war das allererste Spiel, was wir mit Sebastian Fitzek zusammen gemacht haben. Und das ist tatsächlich so entstanden. Sebastian Fitzek ist Black Stories Fan. Und jetzt weiß man, dass Black Stories beim Moses Verlag erscheinen. Und er hatte die Idee, mal sein Thriller-Setting eben nicht als Buch zu machen, sondern auch mal als Brettspiel. Er spielt sehr gerne, auch mit seinen Kindern und so. Und dann hat er schon ein bisschen überlegt, wie das aussehen könnte. Und es hat dann überlegt, welchen Verlag er anspricht, weil natürlich sein Buchverlag keine Spiele macht. Und ist dann durch die Black Stories auf uns gekommen. Und hat dann bei uns das vorgestellt und wir haben gesagt, das ist ganz toll, was du dir da überlegt hast, aber ehrlicherweise ist ein Spiel jetzt mal eben nicht so Ärmel zu schütteln, da muss man schon nochmal jemanden Professionelles dran setzen und wie es der Zufall will, hatten wir kurz vorher mit Marco Teubner sehr erfolgreich das Kneipenquiz auf den Markt gebracht, auch das werden wahrscheinlich einige kennen und haben denen gefragt, sag mal Marco, kannst du dir nicht vielleicht vorstellen, im Sebastian Fitzek-Kosmos sozusagen ein Spiel zu entwickeln, also in diesem ganzen Thriller, in dieser ganzen Thriller-Stimmung mit seinen inhaltlichen Ideen. Also er hatte tatsächlich schon damals die Spielidee, dass man irgendwie flieht und ins Safehouse muss und dann ein Täter hinter einem her ist, der Killer hinter einem her ist und genau dieses in ein richtiges Brettspiel zu verwandeln. Das war dann die Herausforderung und die hat Marco gerne angenommen und hat ein ganz tolles Brettspiel entwickelt, Safehouse. Und dann haben die beiden sich so gut verstanden. Ich erinnere mich noch, auf der Frankfurter Buchmesse haben wir uns abends zum Essen getroffen und dann haben wir, also damals als Safehouse erschienen ist, und dann war gerade kurz vorher Passagier 23 auf den Markt gekommen von Sebastian Fitzek. Sebastian und Marco saßen irgendwie natürlich irgendwie nebeneinander oder gegenüber und haben dann irgendwie angefangen so rumzuspinnen, wie man denn dieses Buch vielleicht als Spiel, und dann könnte man in so einem Kreuzfahrtschiff mit so Ebenen, und dann muss man da irgendwie den Psychopathen im Unterdeck finden und muss da irgendwie rein, und also an diesem Tisch dachtest du schon, okay, es schießt hier schon so die Ideen hin und her, dann können wir noch ein Spiel machen. So war es dann auch. Ich glaube, 2020 ist Killer Cruise erschienen und inzwischen gibt es von den beiden Spielen Würfelspielvarianten. Ja, und jetzt sollte es eben nochmal weitergehen. Also diese Idee, was im Untergrund zu machen, es hieß dann immer erst Katakomben und der Unterwelt und so, gab es schon länger. Auch bei Sebastian Fitzek hatte der das immer wieder angemerkt, dass das auch ein cooles Setting für ein Spiel wäre. Und so hat sich Marco wieder dran gemacht, sich da was auszudenken. Und da war jetzt die Herausforderung, dass man sich sozusagen von unten drunter irgendwie nach oben arbeitet. Und ich musste so ein bisschen lachen. Er hat dann erzählt, dass er am Anfang die Idee hatte, ob man vielleicht unterm Tisch spielen muss. Das fand dann der Verlag nicht ganz so lustig. Oder ob man irgendwie, dass man das sozusagen nur im Keller spielen darf. Das war auch nicht so ganz praktikabel. Also kurzum, wir haben schon, es gab mehrere Ideen, wie man da irgendwie versucht, dann dieses Gefühl auch authentisch rüberzubringen im Spielmechanismus. Mhm. Letztendlich haben wir jetzt wenigstens es so gemacht, dass man in der Unterseite der Box ist das Spielbrett ein bisschen tiefer gelegt. Also man muss sich wirklich aus dem Spielkarton sozusagen nach oben spielen. Also das ist sozusagen tatsächlich noch von der Idee dann übrig geblieben. Das ganze Spiel geht jetzt so, dass man mit so Puzzleteilen sich einen Weg nach oben bauen muss, kooperativ im Team. Man muss sich so Wege bauen über verschiedene, das sind so Plateaus vorher drin auf dem Spielplan. Da muss man sich rausbauen, um einen Ausgang zu erreichen. Der Ausgang ist natürlich ein Turm, weil man muss ja nach oben. Und man muss so mit der Spielfigur versuchen, auf diese Ebene zu kommen und da hoch. Aber das wäre natürlich jetzt ein bisschen zu einfach. Natürlich steckt eine ganze Menge Geschichte dahinter, die sich Sebastian wiederum ausgedacht hat. Er hat einen ganzen Prolog geschrieben, den kann man nachlesen auf der Unterseite vom Spielbrett, den kann man aber auch sich angucken als Video. Da hat er dann sozusagen erzählt, dass quasi in einem Lost Place im Untergrund jemand gefangen gehalten wird, gefesselt an ein Wasserrohr, und der Killer ist dann noch in der Nähe, und wir als SpielerInnen-Team kommen da sozusagen runter durch einen Zufall und finden eben diesen gefesselten Menschen und müssen den nach oben bringen, bevor uns der Killer findet. Und perfiderweise hat dieser Killer, dreht er noch ein paar Wasserventile auf, sodass das Wasser steigt in diesem Lost Place. Und so ist es auch im Spiel. Es gibt so Acrylplättchen, die das Wasser symbolisieren. Und wenn die irgendwo draufgelegt werden, ist leider dieser Weg versperrt. Also wir haben es sozusagen ständig damit zu tun, dass wir wieder irgendwo ausweichen müssen, irgendwo nicht durchkommen. Es gibt auch im Spiel einen Entführer, der ist erst später dazu gekommen. Also in dem ersten Prototyp, den ich gespielt habe, gab es den noch nicht. Und dann hat Sebastian irgendwann gesagt, irgendwie muss das doch, da muss noch ein bisschen mehr Spannung rein. Es gibt ja nun mal diesen Killer. Und dann hat unser Spielredakteur Tobi zusammen mit Marco überlegt, wie man das jetzt machen könnte. Jetzt ist es eine Sanduhr geworden, die außen um das Spiel drumherum läuft. Man darf mit seiner Spielfigur nie in einer Linie mit dieser Sanduhr stehen und sie darf auch nie leer werden. Sonst erwischt einen der Killer. Also so ist jetzt sozusagen der Killer symbolisch mit im Spiel. Es ist also sehr herausfordernd und sehr spannend, und trotzdem, was ich ganz toll finde bei dem Spiel, sind die Regeln sehr, sehr intuitiv. Also ne, man darf die Spielfigur nur auf bestimmte Art und Weise bewegen und man darf auf bestimmte Art und Weise diese Puzzleteile legen, um sich die Wege zu bauen, und das war es im Prinzip schon. Also da muss man halt gucken, wie man dann diesen Weg baut, wo man lang kann, wer als nächstes dran ist, welche Karte vielleicht jemand anders spielt, wo das Wasser jetzt leider schon einem den Weg versperrt. Genau, also das ist sehr, sehr, sehr spannend zu spielen und macht wahnsinnig Spaß. Man ist schnell drin.
Das klingt auf jeden Fall richtig spannend, und es klingt vor allem nach einem wahnsinnig kreativen Prozess. Ich habe ja tatsächlich, du weißt es, die Hörerinnen und Hörer wissen das noch nicht, wenn diese Folge erscheint, für meinen Podcast zusammen mit Stefan Zerlik auch Sebastian Fitzek interviewen dürfen. Das ist noch gar nicht offiziell raus, jetzt wisst ihr das hier. Der wird in Folge 3 vorkommen im Oktober. Und er hatte mir auch erzählt, er hatte zwischenzeitlich darüber nachgedacht, ob wir Wasser in das Spiel kippen können.
Ja, genau. Die hatten alle möglichen, die beiden darf man, glaube ich, auch nicht zu lange allein in einem Raum lassen, sonst haben die die allerverrücktesten Ideen, wie man so ein Spiel machen könnte.
aber ich finde das toll, weil es natürlich auch nochmal wieder was Neues, was Kreatives in die Spielszene gibt. Und wir kennen das ja alle vor Essen. Wir sind hungrig nach Neuigkeiten, wir sind hungrig nach neuen Erlebnissen. Und mir ist aufgefallen, wenn ein Element, was Underground genauso verbindet wie Safe House und Killer Cruise, ist, dass es immer wieder was 3D-Element hat.
Genau, genau.
Wie wichtig, glaubst du, ist die Haptik bei Spielen?
Also ich finde es total wichtig. Also ich mag auch gerade deswegen diese drei Spiele besonders gern, weil es so ein toller, also so ein innovativer, toller Aufbau ist. Ich muss jetzt mal unsere Redaktion hier loben, die dann wirklich auch mit der Herstellung das alles so entwickelt. Und eben auch bei diesem Spiel, diese Teile, die man da legen muss, die sehen so ein bisschen aus wie Tetris-Teile, ne? Und die sind irgendwie auch ganz toll gestaltet. Übrigens auch von einem guten Freund und Kollegen von Sebastian Fitzek, Jörn Stollmann, Stolli genannt, der alle Fitzek-Spiele designt hat und der sich auch hier den Spaß erlaubt hat, hier und da mal so ein paar Kleinigkeiten zu verstecken im Spiel. So ein bisschen gucken, ob man was entdeckt aus seinen Büchern oder Spielen. Und ja, ich finde wirklich auch dann diese Wasserplättchen, das sind so ganz tolle Acrylplättchen, die man dann hinlegt und dadurch wird das Spiel noch erlebbarer. Also gerade wenn es so eine Geschichte gibt zum Spiel, ne, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist im Untergrund und muss da irgendwie raus, dann muss das Spiel auch entsprechend so aussehen, sonst kommt das nicht rüber, dieser Gedanke. Ne? Das kann jetzt nicht einfach nur irgendwie bunt gestaltetes Spielbrett sein, sondern es muss ja wirklich so aussehen, als würde ich mich da aus dem verlassenen U-Bahnhof irgendwie nach oben mir den Weg bahnen. Und das ist, finde ich, auch bei dem Spiel sehr, sehr schön gelungen. Und eben, man muss sich wirklich eben aus der Schachtel so ein bisschen rausbauen. Das ist wirklich sehr cool gemacht, finde ich. Mhm.
Ja, ich finde, das ist auch was mir bei euch aufgefallen ist. Ihr traut euch durchaus auch mal an eine eher gruseligere oder mutigere Optik ran. Es ist nicht immer alles bunt und hübschi. Und ein gutes Beispiel dafür ist ja auch euer Verkaufsschlager Black Stories. Den hattest du, meine ich, auch schon am Rande erwähnt. Wer es noch nicht kennt, da geht es darum, dass eine Gruppe Spielender mit Hilfe von Ja-Nein-Fragen eine Geschichte erraten oder entwirren muss, zu der sie aber nur einen Hinweis oder ein Bild bekommen haben. Und tatsächlich gibt es das ja schon ganz lange. Wir haben im Vorgespräch mal kurz drüber gesprochen. Ich kann mich entsinnen, dass ich das schon in meiner Schulzeit, haben wir das schon gespielt und ich habe 2007 Abi gemacht. Das ist lange her. und ich meine, Black Story hat sogar ein Jubiläum aktuell, nicht wahr?
Ganz genau, 20 Jahre, seit 20 Jahren gibt es sie jetzt. 2004 ist Black Stories 1 sozusagen erschienen, hieß natürlich damals noch nicht Black Stories 1, weil wir nicht wissen konnten, dass da so viel hinterherkommt. Mittlerweile heißt es Nummer 1, weil es einfach die Nummer 1 ist. Wir haben dieses Jahr zum Jubiläum eine Best-of-Edition von allen, also die besten Geschichten aus allen jemals erschienenen Black Stories zusammengefasst in einer Doppelbox. Da sind 100 Karten drin, also es ist wirklich doppelt so dick. Und was wir dieses Jahr auch gemacht haben, weil es so gut passte, wir hatten ja, ich weiß schon gar nicht mehr, das ist schon ein paar Jahre her, von Sebastian Fitzek ja auch eine Black Stories. Ich habe ja vorhin gesagt, er ist Black Stories Fan und ist deswegen auch mit seinem Spiel auf uns zugekommen. Mhm. Und da hatten wir damals schon gesagt, so, ja, könnt ihr auch mal selber welche schreiben, und hat er dann auch gemacht. Und wir haben ja jetzt, werden vielleicht auch einige mitbekommen haben, letztes Jahr in die ganzen, wir haben einen großen Relaunch gemacht vom Cover und eben auch vom Innenleben, haben wir ein Spielprinzip dazu getan. Also man kann jetzt sowohl kooperativ, wie du es gerade gesagt hast, spielen, man kann aber jetzt auch kompetitiv spielen. Punktechips. Man kann also, das ist dann je nach Großzügigkeit desjenigen oder derjenigen, der die Lösung kennt, kann man jetzt Punkte verteilen für gut gestellte Fragen, die sozusagen einen ganzen Schritt weiter bringen zur Lösung. Und da wir dadurch ja sozusagen die alten Schachteln sowieso neu machen mussten wegen der Punktechips, haben wir jetzt auch die Sebastian Fitzek Black Stories nochmal neu gemacht, jetzt auch mit dem zweiten Spielprinzip. Und die ist jetzt auch gerade erschienen. Und die bringen wir natürlich als Novität auch mit auf die Spiel.
Mhm. Was glaubst du, macht diese Reihe so erfolgreich?
Ich glaube, es ist einfach, also wir sind manchmal selber überrascht, müssen uns manchmal selber kneifen, was das für eine lange Erfolgsgeschichte ist, weil das Spielprinzip ist ja, da haben wir ja auch kein Patent drauf, das ist jetzt ja kein, ne, das ist ja schon seit, weiß ich nicht, noch viel länger als 20 Jahre spielen Leute solche Sachen, aber es hat natürlich durch die Marke Black Stories und durch dieses Thema, dass man sozusagen ja, gruselige oder auch ein bisschen lustige, verrückte Todesfälle. Mittlerweile gibt es ja auch dann so diesen Stempel 100% wahr, also wirklich echt passierte Geschichten, halt versammelt und das sozusagen ein bisschen steuert als Spiel, weil sonst müssen einem ja erstmal so viele Geschichten einfallen. Und da sind wirklich, das ist ja inzwischen ein ganzes AutorInnen-Team, die dann da die Spiele entwickeln und gerade diese wahren Geschichten, diese 100%, diese True-Crime-Sachen, kommen natürlich besonders gut an, weil man dann immer diese Geschichte hört und denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass das echt jemandem passiert ist.
Fairerweise, die True-Crime-Sachen darf man mit mir nicht spielen. Ich gehöre zur Spezies von Menschen, die True-Crime zum Einschlafen hören. Und wenn man mit mir so eine Geschichte spielt, bin ich immer so, ah ja, die Geschichte kenne ich, da passiert das und das und das.
Das ist natürlich dann das Problem bei True Crime Sachen, dann muss man dir lieber die fiktiven geben. Genau, jetzt auch noch ist der Serienkiller zum Beispiel, die ist auch 100% wahr, aber da geht es natürlich, vielleicht ist es das auch was vielleicht nicht unbedingt, das ist ja so ein bisschen auch noch mal spezieller als einfach nur True Crime. Aber vielleicht, ja, kannst du dir ja mal angucken, was du davon kennst.
Ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Aber ich habe auch gesehen, es gibt jetzt auch noch Monster-Alarm, also für Kinder die Black Stories.
Genau, das gibt's auch schon ganz schön lange. Ich glaube sowas wie 15 Jahre. Das haben wir irgendwann mal angefangen, weil wir dachten, wir können jetzt auch nicht nur, also ne, wie du sagst, unser Programm ist eigentlich eh bunter. Wir können auch Black Stories mal in bunt machen und hatten dann eben die Idee, dass als Black Stories Junior mit eben, da kommt keiner zu Tode, das sind einfach nur Rätselgeschichten, wo man ausknobeln muss, wie das jetzt passiert ist. Also das gleiche Spielprinzip natürlich wie bei Black Stories, aber ohne schwarzen Humor. Lustig. Und genau, da haben wir jetzt, auch da gibt es eben jetzt diese zwei Spielprinzipien mit dem, dass man das auch kompetitiv und kooperativ spielen kann. Und da kommt jetzt eben die quietschgrüne Monster-Alarm-Spiel auf den Markt, genau.
Ach super, jetzt sind wir über Fitzek und Black Stories ein bisschen abgeschwiffen von den Highlights, aber es hat mir großen Spaß gemacht. Aber ich würde den Bogen nochmal kurz zurückschlagen. Magst du uns denn nochmal ein Highlight Nummer 2 vorstellen aus euren neuen Erscheinungen?
Ja, sehr gerne. Und zwar ist das Tic-Tac-Town. Da haben hat der ein oder andere oder die ein oder andere vielleicht schon von gehört, weil es auf der Brettspielcon schon da war. Da ist es nämlich etwas früher erschienen und wir haben es da schon vorgestellt und haben uns sehr, sehr gefreut, dass das einen großen Hype ausgelöst hat. Es ist ein Würfelspiel. Man hat sozusagen in der Mitte so ein Raster, wo man die Würfel mit so kleinen Vertiefungen auch platzieren kann. Jeder hat dann Aufgaben zu erfüllen. Man muss zum Beispiel immer drei Würfel in die richtige Position bringen. Darf aber immer nur einen Würfel platzieren, wenn man dran ist. Also reihum platziert jeder einen Würfel. Vorher werden alle zusammen gewürfelt. Das heißt, ich sehe vorher, welche Zahlen es gibt. Die Würfel haben verschiedene Farben. Und ich muss dann zum Beispiel die Aufgabe erfüllen, dass ein Gelber, ein Roter und wieder ein Gelber in einer Reihe liegen. Oder dass die Summe aus allen 12 ergibt. Oder A minus B ist gleich C und C muss gelb sein oder so. Also solche Aufgaben musst du dann lösen und musst eben Glück haben, dass deine MitspielerInnen den Würfel, den sie legen, da platzieren, wo er dir hilft und dir nicht irgendwas verbaut. Also es ist sehr amüsant. Haben wir gerade vorgestern nochmal gespielt und das ist wirklich, manchmal sieht man auch Sachen nicht, ne? Dann legen schon drei andere Würfel und plötzlich siehst du, dass du da wohl schon ein Dreiergrüppchen von deinen Aufgaben erfüllt hast, ohne dass du selber irgendeinen Würfel davon gelegt hast. Das ist dann der schöne Moment. Der andere ist dann, dass du was anfängst zu legen und dann legt jemand den Würfel so bescheuert, dass du gleich zwei Aufgaben nicht mehr erfüllen kannst. Also sehr, sehr, sehr lustig. Und eben durch diese Interaktion, dass alle mit dem gleichen Würfelwurf quasi legen müssen, ja, macht echt Spaß, genau. Leider ist der Erfolg auf der Brettspielkon so groß gewesen, dass wir jetzt bei uns im Verlag zumindest nicht mehr viele haben. Die wir haben, bringen wir alle mit zur Spiel. Aber es wird es natürlich noch trotzdem bei anderen Händlerinnen und Händlern, die haben das ja noch auf Lager, nur schon mal zur Vorwarnung. Wir haben nicht so viele dabei.
Genau. Okay, also am Donnerstag erstmal zum Moses rennen.
Genau, bitte. Halle 5, A220, ich sag's gerne nochmal.
Und dann werdet ihr erstmal eingesperrt in dem Underground-Aufsteller. Und wenn ihr euch rausgekämpft habt, dürft ihr Tic-Tac-Town kaufen.
Genau, so sieht's aus.
Was wäre denn das dritte Highlight, was die BesucherInnen kaufen könnten?
Das ist ein kleines, feines Kartenspiel von Ralf Zolinde. Oh No heißt es. Da sind lauter bunte Obstsorten drauf, die manchmal die passende, manchmal umfassende Farben haben. Also es gibt eine grüne Erdbeere, eine rote Erdbeere, eine lila Erdbeere und so weiter. Okay. Und der Clou ist, man spielt es im Prinzip genauso wie Mau Mau. Also, ne? rote Erdbeere auf eine rote Melone oder eine grüne Erdbeere. Also du musst immer die Form oder die Farbe erfüllen. Aber, und das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, deswegen ist es ein tolles Spiel, wenn man es einfach in zwei Sätzen erklärt hat, du musst nicht die Karte bedienen, die oben drauf liegt, sondern die, die da drunter liegt.
Oh.
Die der Spieler oder die Spielerin vor dir gespielt hat. Das heißt, du musst dir merken, was war die vorletzte Karte und die musst du bedienen. Klingt jetzt erstmal auch noch nicht so wahnsinnig kompliziert, aber genau wie bei Mau Mau auch, gibt's so fiese Karten wie Richtungswechsel und dann hast du dir die ganze Zeit die eine Karte gemerkt und dann wechselt die Richtung und dann bist du bei einer ganz anderen Karte dran und denkst, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie, ich bin wieder dran, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich gemacht habe. Genau. Also sehr, sehr lustig, sehr amüsant. Also wirklich, man kriegt so einen Knoten im Kopf, weil man irgendwie denkt, welche Farbe muss ich jetzt, was? und natürlich gibt's auch da, ne, die ganzen fiesen Sonderregeln, wie bei Mau Mau auch. Sehr, sehr lustig und eben schnell erklärt, man hat schnell das Prinzip verstanden.
Das ist natürlich ideal, um es dann auch an der Spiel mal anzutesten. Und ich denke, es wird ja bei euch auch Platz geben, um die Spiele auszuprobieren. Welchen Einfluss hat denn das Feedback der Besucherinnen und Besucher auf das Spiel dann auf eure Arbeit oder darauf, wie ihr dann vielleicht auch aus der Spiel rausgeht und euch Neues vornehmt?
Ich finde es immer wieder toll zu sehen, wo die Leute hängen bleiben, was sie gerne spielen, wo sie vielleicht auch nachfragen, weil sie es vorher schon mal gehört haben. Das ist für uns immer ein ganz, ganz tolles Feedback, gerade auf so einer Messe, ne, was man sozusagen so geballt ja sonst nie bekommt. Also wenn ich jetzt wenn ich den Buchhändler im Ort frage, wonach wird denn am meisten gefragt, würde er mir das wahrscheinlich gar nicht so konkret sagen können. Aber an so einem Messestand sieht man ja sehr genau, ne, das gibt immer wieder ganz viele Leute, die fragen, was ist die neueste Black Stories, was gibt's ein neues 40-Spiel, wie ist das jetzt? Also es gibt ja wirklich Leute, die gezielt fragen, aber dann eben auch die einfach zu uns kommen, weil sie vielleicht auch einfach über den Stand stolpern und dann da hängen bleiben. Und welches Spiel spielen die wirklich bis zum Ende durch? Weil es ist ja auch was anderes, ob man mal kurz anspielt und dann wieder weiterzieht oder ob man wirklich da so viel Spaß hat, dass man eine Runde oder vielleicht sogar zwei am Tisch spielen kann. Und das ist natürlich ein ganz tolles Feedback, weil man so merkt, was jetzt gut ankommt und was die Leute anzieht. Und natürlich trifft sich unsere Spieleredaktion ja auch mit AutorInnen und um neue Sachen sich zeigen zu lassen, auszuprobieren. Und auch da fließt natürlich auch mit ein, okay, was gibt's gerade für Trends, was stellen die alle so vor, was und natürlich auch zu gucken, was machen die anderen. Das ist ja auch immer das Schöne auf einer Messe, dass es ein großes Treffen ist von allen Verlagen, wo man auch schauen kann, weil die Spieleredakteure sind ja auch sehr gut vernetzt, die wissen zum Teil dann ja schon, was bei anderen in der Pipeline ist. Die spielen ja auch, dass man dann sehen kann, okay, das ist jetzt das draus geworden, das ist jetzt da, vielleicht gibt's wirklich dann Trends, die man rauslesen kann. Oder Trends, die nicht mehr so stark sind, wie man vielleicht letztes Jahr noch vermutet hat und so, genau.
Das klingt spannend und ich bin immer wieder froh zu hören, dass in der Brettspielszene, denn das habe ich jetzt auch tatsächlich von mehreren Verlagen auf der Road to Spiel gehört, dass es ja doch auch eine Community ist, in der sich auch die Verlage miteinander austauschen und ein gutes Verhältnis zueinander haben.
Ja, ja. Bei den Buchverlagen ja ähnlich, deswegen ist es sozusagen, ja, ich freue mich immer wahnsinnig, dass wir in so einer tollen Branche arbeiten dürfen, wo das so gelebt wird, finde ich ganz toll.
Das merkt man dir auch an. Jetzt hattest du schon gesagt, du möchtest, dass die BesucherInnen und Besucher Spaß an einem Stand haben. Du hast angeteasert, dass Underground eine große Rolle an eurem Stand spielen wird. Habt ihr sonst noch Aktionen für uns?
Ja, es wird tatsächlich Marco Teubner auch an einem Tag da sein. Ich weiß leider nicht genau, an welchem Tag wir es dann tatsächlich machen, aber das werden wir sicher auch kommunizieren dann auf der Messe. Da wird er da sein und man kann mit ihm spielen. Er hat tatsächlich selber ein Großspiel von Underground produziert. Das ist exakt doppelt so groß wie das richtige Spiel. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber bei Flächen ist das hier immer gleich das Vierfache. Also ne, ein Quadratmeter. Also einmal eins sind ein Quadratmeter, zweimal zwei sind schon vier Quadratmeter. Ich bin kein Mathe-Genie, aber das war mir so auch irgendwie nicht so, stellt man sich nicht so vor. Dann hat er zwischendurch angerufen und gesagt, ich habe jetzt mal so ein Teil ausgedruckt, was in echt so, weiß ich nicht, 10 Zentimeter lang ist. Das ist jetzt so lang wie mein Unterarm. Und denkt so, krass. Also wir haben das jetzt auch gesehen. Wir hatten vor anderthalb Wochen ein InfluencerInnen-Event zu Underground in Berlin und da haben wir das Großspiel aufgebaut. Es sieht fantastisch aus. Es ist echt ein toller Hingucker. Er hat das Ganze hervorragend gemacht und auch wirklich bis ins jedes Detail. Also die Innenseite vom Deckel, da ist eine Illustration vom Stolli drin, die hat er auch mitproduziert. Also es ist wirklich 1:1 genau das Spiel in groß. Das stellen wir dann, das steht dann natürlich auch bei uns am Stand. Die Sonderkarte habe ich schon erwähnt. Es gibt in dem Spiel Szenarien. Man baut das ja immer neu auf und Marco Teubner hat sich zusätzlich 7 spezielle Grundaufbauten ausgedacht, die im Spiel sind. Und auf der Spiel verteilen wir dann eine Postkarte, wo noch 2 weitere Szenarien drauf sind. Also man hat sozusagen nochmal 2 Ausgangssituationen mehr, als im Spiel drin sind. Das haben wir jedes Jahr, aber da freuen sich die Leute ja auch jedes Jahr wieder neu drüber, haben wir eine Sonderkarte zu den Black Stories, also auch eine nicht veröffentlichte Black Stories, die wir verteilen. Und auch der Autor von unserer Novität aus dem Frühjahr von Stadtland Boom wird auch am Stand sein, Christoph Reiser. Auch da weiß ich noch nicht genau den Tag, aber er wird auf jeden Fall am Stand sein und man kann mit ihm mal spielen, sich vielleicht ein Spiel signieren lassen, was auch immer, genau.
Ach cool, Stadtland Boom kommt bei uns auch gerne auf den Tisch.
Ja, das ist auch so ein schönes, wo man auch jederzeit aufhören kann, so schnell mal zwischendurch. Man muss auch keine Regeln groß erklären, ne? Kann man einfach immer schnell wegspielen, genau.
Wahnsinn, da habt ihr ja richtig was vor und ich finde das total charmant, auch mit wie viel Leidenschaft du da rangehst und man merkt, dass du dich auch auf die Spiel freust.
Ja, sehr.
Und daher meine liebste Frage zum Abschluss, worauf freust du dich am meisten auf das Spiel?
Ich freue mich auf ganz viele Gespräche mit Menschen, die man zum Teil ja auch schon gut kennt von den letzten Jahren, aber eben auch neuen Kontakten, denen unsere Spiele vorzustellen, zu schauen, wie es ihnen gefällt, zu sehen, was den Leuten gefällt, wo die hängen bleiben, wie gesagt, wo, ne, an welchen Tischen was gespielt wird. Ja, und gerade wenn man so tolle Neuheiten im Gepäck hat, dann ist man noch besonders, besonders angefixt und freut sich ganz besonders, die dann auch zeigen zu dürfen.
Ja gut, dann sind wir jetzt, denke ich, alle sehr, sehr gut vorbereitet auf die Spiele am Moses Verlag und ich freue mich jetzt auch umso mehr auf Essen. Ich danke dir vielmals, liebe Friederike, für das Interview.
Danke auch, vielen Dank.
Und wie immer, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hoffen, wir konnten die Vorfreude auf die Spiele noch ein bisschen weiter schüren. Hört doch gerne auch mal in die anderen Folgen des Biepel Messeradios rein und vor allem bleibt verspielt. Tschüss!
Das war eine Sendung aus dem Biepel Messeradio zu Spiel 2024. Präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Mehr Infos unter www.biepel.de.